Ja, auch von meiner Seite. Schönen guten Morgen. Morgen. Freut mich, dass ein paar Leute schon wach sind. Tolle Zeit, vielen Dank für die Anbetungszeit. Das ist so wichtig, das ist so klasse, dass Gott uns da eine Möglichkeit gibt, ihn anzubeten durch Lieder, durch verschiedene Dinge, die wir haben. Das ist uns echt auch ein Anliegen, dass wir darin auch noch wachsen können. Wir wollen jetzt weitermachen. Wir sind ja letztes Mal eingestiegen im Lukas-Evangelium. Wieder zurück im Lukas. Und ich sag mal, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster raushängen, aber ich denke, wir werden jetzt so langsam fertig mit Lukas. Ja, nach 2 Jahren mindestens. Aber wir haben ja zwischendurch immer was anderes gemacht. Also für alle, die neu hier sind, wir machen eigentlich was ganz Ungewöhnliches, was eigentlich sollte ganz gewöhnlich sein. Wir lehren die Bibel, ja. Das macht man ja so im Gottesdienst eigentlich. Aber wir haben uns das vorgenommen, durch die ganze Bibel zu lehren. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber mit der Offenbarung, die haben wir schon zum Beispiel geschafft. Ist ja eines der schwierigsten Bücher. Könnt ihr auch gerne Podcast oder online auch nochmal nachhören. Und wir sind schon seit längerer Zeit im Lukas-Evangelium. Und wir schlagen mal auf, Lukas Kapitel 20. Vielleicht während ihr aufschlagt, vielleicht ganz 2 Sätze noch zur Wiederholung. Letzte Woche, da hatten wir ja so einen Satz nochmal gebracht. Dieser Satz lautet: Aus der Geschichte lernt man, dass man aus der Geschichte nichts lernt. Ja, das ist so ein schlauer, den habe ich irgendwann mal mitgenommen, den Satz. Und ich finde den sehr gut, eigentlich ist sehr schlecht. Ja, wir machen uns ja gar nicht richtig Gedanken, was ist denn überhaupt in der Vergangenheit passiert? Wir können vieles aus der Vergangenheit lernen. Prinzipien, die wir dann umsetzen können für unser Leben heute. Und wir haben letzte Woche die Geschichte uns eigentlich schon zum zweiten Mal angeschaut, der Weinpächter. Das waren die Leute, die ihr Ding machten und sich von Gott nicht reinreden ließen. Ja? Gott hat versucht immer wieder, oder Jesus hat das ja übertragen, sie haben sich nicht reinreden lassen von ihrem Chef, und die übertragene Geschichte war gewesen, dass es uns als religiöse Menschen, sage ich mal, oder als Christen oder als Juden oder was auch immer, oft schwerfällt. Wir bauen unsere Geschichte, aber auch als säkulare Menschen, als Menschen, die mit Gott gar nichts zu tun haben, wir bauen unser Haus und lassen uns da nicht gerne reinreden. Und das ist genau der springende Punkt, den wir uns letztes Mal angeschaut haben. Und wir setzen mal da an und schauen uns den Vers 19 an, im Kapitel 20, da heißt es daraufhin, mache übrigens heute mal was Neues, ich nehme heute die neue Genfer Übersetzung als mal einen Versuch. Ich finde die recht gut gelungen, wenn es auch nicht unbedingt jetzt eine Studienbibel ist, aber nur, dass ihr euch wundert, wenn ihr eure gute alte Elberfelder oder Luther dabei habt. Da heißt es im Vers 19, daraufhin hätten die Schriftgelehrten und die führenden Priester Jesus am liebsten auf der Stelle festgenommen. Denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Aber sie wagten es nicht, weil sie vor dem Volk Angst hatten. Das Problem war, die ärgsten Feinde, die Jesus eigentlich hatte, waren die Frommen gewesen. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, aber es war tatsächlich so. Es waren Menschen, die haben ihr Ding gedreht, die haben ihn entweder ignoriert oder bekämpft. Und man kann verschiedene Dinge im Glauben machen oder gegenüber dem Glauben machen. Man kann den Glauben bekämpfen, man kann den Glauben ignorieren, wie das viele in unserem Land machen. Man kann aber auch den Glauben in Frage stellen. Und das ist das Thema eigentlich, was wir uns heute anschauen. Wir werden uns heute 2 Fragen anschauen, welche die Schriftgelehrten Jesus stellten. Und sie stellten ihm diese Frage nicht aus Interesse, sondern sie stellten ihm diese Frage, um ihn sozusagen kalt zu machen, ja, um ihn auch in seiner Theologie zu hinterfragen. Das werden wir uns heute anschauen. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass sie uns mit diesen Fragen einen Riesendienst erwiesen haben, denn eigentlich wollten sie das Gegenteil erreichen, sie wollten Jesus aus dem Weg schaffen, aber sie haben uns mit diesen Fragen zum Kernpunkt gebracht, und eigentlich sind diese Fragen, mit denen sie nur hinterfragen wollten, zentrale Fragen für unser Leben, für das Leben eines jeden Menschen, ob der Mensch jetzt gottlos ist oder in einer total engen Beziehung mit Gott lebt. Und die werden wir uns heute anschauen. Ich finde die Fragen sehr, sehr interessant. Apropos hinterfragen, wisst ihr, wo das allererste Mal Gott hinterfragt wurde? Wo denn? 1. Mose 1, im Paradies, ja? Im Paradies wurden die ersten Menschen hinterfragt, oder Gott wurde hinterfragt. Da kam nämlich der Teufel sozusagen, versuchte die Menschen mit dieser Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben? Gott hat alles gemacht, Gott hat ihnen gewisse Anweisungen gegeben und dann hinterfragt der Teufel sozusagen die Aussagen Gottes und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und im Grunde genommen sagt er damit, nein, Gott hat nicht recht, das stimmt gar nicht. Gott will euch eigentlich gar nichts Gutes tun, sondern Gott hat einen ganz anderen Plan. Er veräppelt euch eigentlich, ja? Wenn wir jetzt hier so ein Open Mic hätten, ja, wisst ihr, was das ist? Offenes Mikrofon. Also das heißt mit anderen Worten, hier das Mikrofon am Ständer und ich würde jetzt einfach mal sagen, kommt doch mal nach vorne mit allen Fragen, die ihr habt, im Blick auf Gott. Ich glaube, diese Fragen könnte man in zwei große Gruppen einteilen. Die eine Gruppe der Fragen, das wären Fragen, wo eigentlich Gott hinterfragt würde oder der Glaube hinterfragt würde. Das erlebe ich sehr häufig oder das erleben wir oft auf der Straße, dass es einfach den Leuten darum geht, ihre eigene Position zu zementieren. Das erlebt man sehr häufig. Wenn du mit Leuten im Gespräch bist und versuchst mit ihnen über den Glauben zu reden, dann werden dir manchmal Fragen gestellt und das sind eigentlich keine Fragen, wo jemand wirklich was wissen möchte, sondern Fragen, wo er deinen Standpunkt hinterfragt und wo er seinen eigenen eigentlich festmachen will, zementieren will. Und dann gibt es andere Fragen, die sind ehrlich gemeint im Blick auf Gott. Ja, wie ist das eigentlich? Ich verstehe das nicht so richtig. Eigentlich kann man im Blick auf Gott diese zwei verschiedenen Fragen einordnen. Und bei Skeptikern, bei Leuten, die jetzt mit dem Glauben nicht so viel am Hut haben, drehen sich die Fragen, das Hinterfragen und auch die ehrlichen Fragen, drehen sich eigentlich alle um die Existenz des Ganzen. Existiert Gott denn überhaupt? Und das wird teilweise in Frage gestellt und teilweise auch ehrlich gefragt. Bei Nachfolgern Jesu ist das was anderes. Sie wissen um die Existenz Gottes, sie haben sie persönlich erlebt. Da sind die Fragen mehr, da geht es mehr um die Güte Gottes. Beim Hinterfragen ist es dann, warum lässt Gott das eigentlich zu? Warum passiert mir das? Liebt er denn mich wirklich? Ja? Und bei ehrlichen Fragen ist es dann, das kann natürlich auch eine ehrliche Frage sein, klar. Aber beim Hinterfragen ist es mehr, ich will mein Leben weiterleben und hinterfrage Gott, warum zieht er nicht mit, warum folgt er mir nicht nach, sozusagen. Ja? Wir schauen uns jetzt mal diese beiden Fragen an und wir beginnen mit der ersten Frage. Und das ist eine Frage, ich habe sie so formuliert, die Frage nach der Priorität im Leben hört sich ja sehr gut an, aber das, was sie eigentlich wollten, sie wollen ihn in seiner Loyalität hinterfragen. Schauen wir uns den Text mal an. Vers 20. Da sie jedoch entschlossen waren, Jesus nicht mehr aus den Augen zu lassen, beauftragten sie einige Männer damit, ihn zu beobachten. Diese sollten sich den Anschein geben, als meinten sie es ehrlich und sollten ihm eine Äußerung entlocken, die es ermöglichen würde, ihn dem Gouverneur zu übergeben und ihn verurteilen zu lassen. Sie legten ihm deshalb eine Frage vor. Meister, sagten sie, wir wissen, dass das, was du sagst und lehrst, richtig ist. Du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich alleine von der Wahrheit leiten. Jetzt hört euch das mal an hier. Mit ihrem eigenen Mund sprechen sie die Wahrheit aus, obwohl sie sich eigentlich jetzt erstmal nur einschleimen wollen. Ja? Das ist ja das, das ist ja ihre Strategie. Jesus so ein bisschen Honig ums Maul streichen. Und dann denkt Jesus, oh, sie sind ja auf seiner Seite und dann kommt die eigentliche Frage. Aber mit diesem Einschleimen, sage ich mal, beschreiben sie eigentlich genau das, was Jesus ist. Und mit diesen Sätzen beschreiben sie eigentlich auch genau das, was du sein solltest. Ich finde das ganz stark, diese drei Sätze, die wir hier finden. Zum einen heißt es hier, wir wissen, dass das, was du sagst, das findet ihr im Vers 21, ja, im mittleren Teil. Wir wissen, dass das, was du sagst und lehrst, richtig ist. Das ist toll. Jesus hat immer die Wahrheit gesagt. Es war immer richtig. Und im übertragenen Sinn, das sollte auch unser Motto sein. Ja, wir sind ja kurz vor den Wahlen. Ich hoffe, das, was die Politiker sagen, stimmt. Ja? Und das ist nicht nur mal schön geredet. Das befürchtet man ja auch immer. Aber eigentlich soll das unser Leben ausmachen. Das, was wir sagen, entspricht der Wahrheit. Mal wenigstens der Wahrheit, die wir so verstehen. Und das betrifft auch uns Christen. Das ist nicht immer leicht, aber so soll das eigentlich sein. Und das Zweite, was hier steht, du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Elberfelder drückt es ein bisschen prägnanter aus, du siehst die Person nicht an. Ja? Du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Auch das hat Jesus immer getan und das sollten wir auch leben. Und das fällt uns brutal schwer. Wir lassen uns von keinem Menschen beeinflussen. Wir sagen das, wir sprechen das aus. Und ich sag dir, wenn du deinen Glauben lebst, du weißt, wie schwer das manchmal ist. Weil der Mainstream oft in eine ganz andere Richtung geht. Vielleicht auch gerade, wenn es um moralische Fragen geht. Ich möchte echt Mut machen. Bleib dabei. Das, was die hier sagen, okay, sie wollten sich ein bisschen einschleimen, ja? Aber das, was sie sagen, das wussten sie ja. Jesus redet nicht einfach der Masse nach, sondern Jesus redet die Wahrheit, egal ob die öffentliche Meinung in eine andere Richtung geht. Ich finde das ganz stark. Das sind gute Parolen. Ja? Das wäre für einen Politiker ein Wahnsinnsanspruch, das zu machen. Nämlich das Dritte, wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten. Elberfelder, du lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Mit anderen Worten, wir lassen uns nicht beeinflussen und manipulieren, sondern wir beeinflussen positiv. Nicht wir manipulieren nicht, aber wir beeinflussen positiv. Unsere Welt braucht Menschen, die etwas zu sagen haben. Und als Christ hast du eine Message, hast du eine Botschaft. Lebst du das? Weißt du, was Gottes Wille ist? Im Groben, ja? Vielleicht im Detail fragst du auch danach. Aber es ist wichtig, unsere Welt braucht Menschen, die das aussprechen. Du wirst vielleicht Opposition haben, da wo du bist, auf der Arbeit, in der Familie und so weiter. Aber glaub mir, das wirkt wesentlich stärker, als wie du das meinst. Allein schon in unserer Gesellschaft, wenn du sagen kannst, hey, ich stehe dazu. Und wenn alle anderen um dich rum das Gegenteil sagen und dich vielleicht sogar noch auslachen. Es hat viel mehr Wirkung. Und ich glaube, das war auch bei Jesus der Fall. Okay, das mal als kleiner Einschub. Das ist ja eigentlich nicht unser Thema, das war ja auch nicht das Thema dieser Leute, die ihn hinterfragen wollten, aber ich finde das ganz interessant, weil sie wollten ja Jesus hinterfragen und in die Enge treiben. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, nach der langen Vorrede, Moment, das haben wir ja da noch stehen, nee, doch nicht, genau, Vers 22, ist es nun richtig, wenn wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Das war ihre Frage, eine heiße Frage. Sagt Jesus nein, hatte das Volk hinter sich und die Römer gegen sich. Und das wollten sie eigentlich, damit die Römer ihn festnehmen und ihm endlich den Garaus machen. Ja? Sagt er ja, es ist okay, dem Kaiser Steuern zu zahlen, hatte die Römer hinter sich und das Volk gegen sich. Also, was antwortet Jesus? Und denken wir daran, was wir eben gesagt haben. Jesus ließ sich von keinem Menschen beeinflussen. Egal, welchen Einfluss die Personen auch immer hatten. Was antwortet er jetzt? Und er antwortet eigentlich wie ein Kind. Ja? Aber Jesus durchschaute die List. Zeigt mir eine Silbermünze, sagte er zu ihnen. Wessen Bild und Name ist hier aufgeprägt? Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagt Jesus zu ihnen, okay, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Es war ihnen also nicht gelungen, Jesus vor dem Volk zu einer vertraulichen Aussage zu verleiten. Im Gegenteil, seine Antwort hatte sie so verblüfft, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. Ja, und das sagt Jesus uns eine Woche vor der Wahlen. Ja. Es geht ja viel um Steuern. Die einen wollen Steuer senken, die anderen wollen Steuer erhöhen. Und das ist so für manche das Zünglein an der Waage. Und Jesus sagt, das ist überhaupt nicht keine entscheidende Frage. Wenn der Staat sagt, du sollst Steuern zahlen, dann zahl Steuern. Wenn er sagt, du sollst mehr Steuern zahlen, dann zahl mehr Steuern. Im Grunde genommen sagt Jesus das. Wow, das ist ja ein Ding, ja? Was aber Jesus eigentlich hier sagt, und das ist entscheidend, Jesus sagt hier eigentlich, Geld ist nicht das Wichtigste. Geld ist nicht das Wichtigste. Sie halten diese Silbermünze hoch und an dieser einen Münze, am Geld, sollte sich alles entzünden. Und das war damals genau wie heute. Geld war wichtig. So, und was Jesus auch immer über das Geld sagt, wer kriegt dieses Geld? Dessen wird sich dann ein Streit entzünden. Jesus macht deutlich, er setzt die Prioritäten anders. Und deshalb sage ich, diese erste Frage ist eine Frage nach der Priorität im Leben. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, gebt Gott, was Gott gehört. Und im Bild von letzter Woche gesprochen, alles, was wir sind und haben, haben wir von Gott anvertraut bekommen. Alles, was du bist, deine Gesundheit, dein Wissen, sodass du deine Karriere machen konntest, dein Besitz, dass wir in so einem freien Land leben können, alles das letztendlich kommt von Gott. Jakobus sagt, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir das wissen, dann werden wir auch die Prioritäten anders setzen. Wisst ihr was? Ich hänge mich da einfach mal auch so weit aus dem Fenster. Dann ist es eigentlich wurscht, ob wir mehr Steuern zahlen müssen oder nicht. Wir machen ein Riesengeschrei darum. Ja, wenn die Steuern werden hochgehen. Bei so einem Sozialstaat, den wir haben, das lässt sich gar nicht anders finanzieren. Klar laufen da sicher Dinge falsch. Und mein Job ist ja nicht, Politik zu machen. Aber der Punkt ist der, Jesus, übrigens im Römischen Reich lief vieles falsch, ja. Wir sind hier im Römischen Reich in dieser Geschichte und diese Leute wurden unterdrückt und die mussten mehr Steuern zahlen als wir. Und das war kein Rechtsstaat. Und Jesus lässt einfach diesen Spruch fallen. Jesus lenkt die Prioritäten um und interessant, wir hören nur den ersten Teil, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und regen uns vielleicht darüber auf. Aber der zweite Teil ist der entscheidende, er sagt, und gib Gott, was Gott gehört. Er versucht die Prioritäten rumzulenken, auch für uns. Wenn du Gott das gibst, was ihm gehört, dann wird sich die zweite Frage automatisch lösen. Was gebe ich wem, wie viel und überhaupt? Wie setze ich Prioritäten? Wie lebe ich? Im Grunde genommen sagt Jesus hier zwei Dinge. A, lebe dein Leben in Verantwortung vor dem Staat und der Gesellschaft. Und wir sollten weniger weinen und heulen und rummaulen und dankbar sein dafür, dass wir nicht in Nordkorea leben oder sonst in einem Unrechtsstaat und uns irgendwie Bomben um die Ohren fliegen. Wir leben in einem freien Staat. Wir können total dankbar sein für das, was wir hier haben. Es gibt Leute, ich habe neulich eine Diskussion gehört, da sagte eine Frau aus dem Ausland, wo sie sich wieder hier die Köpfe eingehauen haben in der Diskussion, da sagte eine Frau aus dem Ausland, ich weiß nicht, was ihr Deutschen habt. Ihr habt so viel Grund, dankbar zu sein. Und ihr werdet nur rumgemeckert. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben Verantwortung als Bürger in unserem Staat, Verantwortung, diese Verantwortung auch wahrzunehmen, egal was das bedeutet. Aber das bedeutet dieses Nun, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Seid gute Bürger. Paulus schreibt, in der Zeit Neros, der wohl schlimmste Diktator im Römischen Reich, schreibt er in Römer 13, seid Untertan der Obrigkeit, die Macht über euch hat. Tut Gutes und ihr werdet belohnt werden. Da gibt es viele Fragen zu, aber wir müssen die Prioritäten anders setzen. Und diese Frage können wir nur verstehen, wenn wir die zweite Frage geklärt haben. Denn gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Und das ist der entscheidende Punkt. Lebe für Gott. Lebe für Gott. Wir haben letzte Woche gehört, du bist nur Pächter. Du hast das anvertraut bekommen. Dein Leben ist gepachtet. Und setze es für ihn ein. Und ich möchte euch das mal anhand eines Beispiels zeigen. Und das sehen wir in der nächsten Geschichte. Die holen wir mal gerade hervor. Schlagt mal eine Seite weiter auf. In Lukas 21, Vers 1 bis 4. Da heißt es, Jesus blickte zum Opferkasten. Also er sitzt da, wir haben übrigens doch einen Opferkasten, haben wir auch, ja. Jesus wird da draußen stehen, an der Treppe, wo unsere Box hängt, mit seinen Jungs, mit seinen Jüngern und gucken, was da so vor sich geht, ja. Jesus blickte zum Opferkasten und sah, wie die reichen Leute ihre Gaben hineinwerfen. Nun, die haben das dann schon ganz offensichtlich gemacht, ja. Also so Scheine gab es ja keine, aber das konnte man sehen, ja. Da flogen dann die Goldmünzen rein und alle sagten, oh, boah, das ist ja cool. Er bemerkte aber auch eine ärmlich gekleidete Witwe, die zwei kleine Kupfermünzen hineinwarf. Das sagte er zu seinen Jüngern, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Sie alle haben ihre Gaben aus ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Und warum hat sie das getan? Weil ihr Gott nicht Mammon war, weil ihr Gott nicht das Geld war, sondern ihr Gott war der Herrgott. Das ist der springende Punkt. Warum sonst schmeißt sie ihre letzten Kröten da rein und weiß nicht, wie sie weiterleben kann? Weil sie ihrem Gott vertraut, der dieser alten Frau ihr Leben lang durchgeholfen hat, gibt sie diese letzten Kröten noch weg, weil sie weiß, Gott wird mich auch weiterhin versorgen, weil er ihr Gott ist. Sie lebt für Gott. Und ich bin überzeugt davon, weil sie für Gott lebte, war sie auch eine gute Bürgerin in dem Staat und gab auch dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Okay, sie hat ja nichts mehr zu geben, ja? Der Kaiser konnte ja nichts mehr holen von ihr. Aber sie wusste das, sie ist abhängig von Gott und sie vertraut Gott. Ich habe euch ja letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt, was zurzeit meine Lektüre ist. Ich lese zurzeit den großen Katechismus. Ich lese ihn immer noch, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe nur zwischendurch noch andere Lektüre gehabt. Von Luther. Luther sagt Folgendes. Wer auf sein Geld vertraut und darauf vertraut und trotz, dass er großes Wissen, Klugheit, Gewalt, Beliebtheit, Freundschaft und Ehre hat, der hat auch einen Gott. Aber nicht diesen rechten, alleinigen Gott. Das siehst du daran, wie vermessen, sicher und stolz man aufgrund solcher Güter ist und wie verzagt, wenn sie nicht vorhanden sind oder entzogen werden. Darum sage ich noch einmal, einen Gott haben heißt, etwas zu haben, worauf das Herz gänzlich vertraut. Das ist eine Powerbotschaft. Und da sind wir genau hier beim Thema, die Frage nach der Priorität im Leben. Wo setzt du Priorität? Und ich garantiere dir, je mehr du dein Leben Gott anvertraust, umso ein besserer Bürger des Landes bist du. Das ist meine volle Überzeugung. Je mehr du dein Leben Gott anvertraust, umso mehr wirst du erkennen, in welche Richtung das Leben läuft. Und ich behaupte sogar noch mehr, du wirst nicht mehr Mangel haben wie die anderen Leute, weil du dein Leben Gott anvertraust, sondern im Gegenteil, du wirst mehr gesegnet sein. Und das ist die Priorität, auf die es letztendlich ankommt. Sie wollen mit dieser Frage die Loyalität Jesu in Frage stellen. Sie wollen mit dieser Frage, mit dieser Münze, die sie hochhalten, schau mal, wie wichtig diese Münze ist. Wem gehört jetzt diese Münze? Und Jesus sagt, gibt's dem Kaiser. Es gibt eine ganz andere Priorität. Wem gehört dein Herz? Wem gehört dein Herz? Das ist die Frage nach der Priorität im Leben. Das ist die absolut entscheidendste Frage. Ganz wichtig. Michael hat es am Anfang gesagt, wir machen unser Kreuzchen und das ist wichtig, macht bitte euer Kreuzchen. Ihr habt da einen Link auf unserem Impuls zum Wahl-O-Mat. Wer keine Ahnung hat, was er wählen soll, soll das eigentlich Ahnung haben. Hey, das ist wichtig zu wissen, was los ist, zu wissen, für was die Parteien stehen, zu wählen. Das ist wichtig, aber Michael hat es am Anfang gesagt, Gott hat uns bereits gewählt. Aber wenn wir unsere Prioritäten falsch setzen, dann bringt das nichts, dass Gott uns gewählt hat. Wir müssen auch ein Ja dazu haben. Ich sage da gleich noch einen Gedanke zu. Die zweite Frage, das ist die Frage nach dem ewigen Leben. Im Grunde genommen wollen sie ihn nur hinterfragen mit seiner Theologie. Theologisches Geschwafel lassen sie los, ja? Sie wollen ihn nur hinterfragen, damit er bloßgestellt wird. Was will denn der Zimmermann, der hat ja noch nicht mal studiert. Und wir haben ja hier die entscheidenden Fragen. Und es heißt dort in Vers 27, auch aus den Reihen der Sadduzäer, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt. Das tun die, ja. Es gibt die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, und die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung. Kamen ein, das glauben ja heute auch viele nicht, ja. Kamen einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Meister, Mose hat uns folgende Vorschrift gegeben. Hört genau hin. Wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, okay, dann soll sein Bruder, also der Schwager, die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Habt ihr das verstanden? Normal müsst ihr jetzt, oh, was? Besonders wenn du einen Bruder hast, der schon geheiratet hat, ja, überleg dir das mal. Das war tatsächlich so im Gesetz. Warum war das so im Moses-Gesetz für die Juden, nicht für uns? Warum war das so? Weil das eine soziale Katastrophe gewesen wäre, wenn diese Witwe ohne Kinder weitergelebt hätte. Denn Kinder waren damals die Lebensversicherung. Das war der ganze Punkt. Sie lebten in keinem Sozialstaat. Es war eine Art Sozialstaat, aber in einer anderen Weise. Ganz interessantes Konzept. Nun, aber ich bin eigentlich froh, dass es jetzt heute nicht mehr so ist. Sonst hätte ich nämlich ein Wörtchen mitgeredet, als mein Bruder seine Freundin nach Haus brachte und sagte, die will ich heiraten. Versteht ihr? Also eigentlich hast du da als Bruder ein Wörtchen mitzureden. Sagst du, Moment mal. Nein, das geht nicht. Jetzt kommen sie mit ihren schlauen Geschichten. Nun waren da sieben, ich stelle mir das so richtig vor, wir hatten früher in der Bibelschule so ein paar Spezies, die konnten es kaum erwarten, wenn der Theologielehrer vorne stand, so irgendwelche Fragen zu stellen, um einmal den Triumph zu haben, dass der Lehrer da vorne steht und hat keine Antwort mehr. Ja? Und dann stellte da einer auch so seine Frage, saß da vorne in der ersten Reihe und drehte sich immer um zu uns und grinste und... Oh. Naja, sowas gibt's halt, ja, und die haben auch so eine Sache. Nun waren das sieben Brüder. Wir können uns vorstellen, was jetzt kommt, ja. Der erste nahm sich eine Frau, starb jedoch kinderlos. Darauf heiratet der zweite Bruder die Witwe und starb auch kinderlos. Nach ihm heiratet sie der dritte und so ging es weiter. Alle sieben starben, ohne Kinder zu hinterlassen. Zuletzt starb auch die Frau. Jetzt kommt die Frage. Wie ist es nun mit der Frau bei der Auferstehung? Das heißt im Himmel, im ewigen Leben, ja. Wie ist es mit der Frau bei der Auferstehung, von der du immer redest? Wem von ihnen gehört sie dann? Alle sieben waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Interessante Frage, oder? Vielleicht sagst du wirklich, ja, das ist ja echt eine interessante Frage. Aber ihnen ging es ja wirklich nur um eine theologische Falle zu stellen, um nichts anderes. Aber eigentlich kommen sie hier auf den Punkt und merken das gar nicht, dass sie an einen Schlüssel kommen, nämlich daran, woran sie nicht glauben, an das ewige Leben. Und Jesus hat die Gelegenheit, über das ewige Leben zu sprechen. Wisst ihr was? Das ewige Leben ist extrem wichtig. Vielleicht sitzt du hier und sagst, okay, ewiges Leben betrifft mich jetzt im Moment nicht. Ewiges Leben, das hängt mit dem Leben nach dem Tod zusammen. Auf der Straße fragen wir, wir haben so einen Fragebogen und da fragen wir die Leute, angenommen, du würdest heute Nacht sterben. Ist natürlich schon so eine Geschichte, wenn man das so fragt auf der Straße, ja. Also wir sagen natürlich auch immer, das wünschen wir dir jetzt nicht, ja. Aber angenommen, du würdest heute Nacht sterben. Und dann fragen wir außerdem, bist du dir sicher, dass du einmal ewiges Leben hast bei Gott? Bist du dir sicher? Und was meint ihr, was die meisten Leute antworten? Sicher? Nö. Es gibt Evangelisten, so Evangelisationsspezialisten, die sagen, so Fragen auf der Straße besprechen, unmöglich. Du kannst doch heute nicht mit modernen, aufgeklärten Menschen über so ein Zeugs reden. Du musst über das Leben hier reden, wie kann man das Leben schöner gestalten und so weiter. Aber ihr glaubt nicht, jeder, wer ist alles hier im EE-Team drin, wer hat mal alles einen EE-Kurs mitgemacht, Hand hoch. Fragt mal die sitzen alle um euch herum, ein ganzer Haufen. Fragt mal, wie spannend diese Frage ist für die Leute auf der Straße. Oh, erstmal sagen sie, da habe ich mir eigentlich noch nie richtig Gedanken drüber gemacht. Aber, boah, das ist eine interessante Frage. Ja. Was passiert eigentlich danach? Und ich sage euch eins, diese Frage beschäftigt uns alle. Weil das ist nämlich der springende Punkt, da redet keiner drüber, das haben wir verdrängt. Das ist die absolute Megafrage, was passiert, wenn ich sterbe? Und deswegen tun wir alles dran setzen, um nicht zu sterben. Und deswegen verdrängen wir diese Frage nach dem Leben. Und doch ist es die zweitwichtigste Frage. Die erste Frage ist die Frage nach dem Leben hier. Und eigentlich ist es sogar die wichtigste Frage. Und die zweite Frage ist das Leben nach dem Tod. Ja, das ist eigentlich viel wichtiger, weil wenn ich von ewigem Leben rede, da geht es um die Ewigkeit. Habe ich diese Frage beantwortet? Und das geht schneller, als du denkst. Ja? Wir erleben das, dass manchmal Leute aus dem Leben raustreten, und ihr habt das vielleicht alle schon miterlebt, wo ganz liebe Menschen, die halt eben noch nicht so ihr Alter erreicht haben, von uns weggehen mussten. So, zurück zur Antwort von Jesus. Jesus sagt Folgendes dazu. Jesus antwortete: In der jetzigen Welt heiraten die Menschen und werden verheiratet. Aber diejenigen, die für würdig erachtet werden, von den Toten aufzustehen und an der kommenden Welt teilzuhaben, heiraten dann nicht mehr. Ey, da gibt es ja nur noch Singles. Da, ja? Aber das will Jesus eigentlich nicht sagen, sondern er sagt, sie können dann ja auch nicht mehr sterben, sondern sind wie den Engeln gleich. Wow, das hört sich cool an. Engel sind übernatürliche Wesen, die alle Fähigkeiten haben. Das ist also was ganz Besonderes. Als Menschen der Auferstehung sind sie Söhne Gottes. Also direkt mit Gott zusammen. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose deutlich gemacht. In der Geschichte vom Dornbusch nennt er den Herrn den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Für ihn sind alle lebendig. Mit anderen Worten, es gibt ewiges Leben. Es gibt ewiges Leben. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Die Existenz wird nicht einfach ausgelöscht. Das ist ein großer Blödsinn. Und im Grunde genommen weiß das auch jeder Mensch. Deshalb gibt es auch keine Atheisten. Sorry, es gibt keine Atheisten. Weil jeder Mensch, das sagt schon die Bibel, hat im tiefsten, tiefen Inneren Wissen, weiß er, dass es einen Gott gibt, weiß er, dass er sündig ist und weiß er auch, dass irgendwas nachher kommt. Und das sagt Jesus hier auch. Jesus sagt aber gleichzeitig, aber diejenigen, die für würdig erachtet werden, von den Toten aufzustehen und an der kommenden Welt teilzuhaben, die können dahin. Wer ist denn würdig? Ja, mal sicherlich. Pastoren? Worship-Team? Leute, die immer in die Kirche gehen? Leute, die viel spenden? Nein, das hat alles damit überhaupt nichts zu tun. Ob du würdig bist, das entscheidest du. Micha hat am Anfang gesagt, Gott hat bereits sein Kreuz gemacht. Jesus hat sein Kreuz gemacht. Jesus ist ans Kreuz gegangen für die Schuld der ganzen Welt. Er hat das Kreuz gemacht. Aber genau wie bei der Wahl, wo ich zur Wahl hingehen muss und mein Kreuz dort mache, genauso muss ich kommen und mir diese Würdigung abholen bei ihm. Wir sind nicht automatisch dabei, sondern er hat uns ausgewählt, aber es liegt an uns, ob wir diese Wahl annehmen. Und das ist die wichtige, entscheidende Geschichte, wie du wissen kannst, ob du ewiges Leben hast. Das ewige Leben, sagen wir immer wieder auf der Straße, ist ein Geschenk. Wir können uns das nicht verdienen und nicht erarbeiten. Es geht nicht. Die Leute sagen, zählen nämlich alles Mögliche auf, was sie dazu vielleicht berechtigen können, das ewige Leben zu haben. Das bringt nichts. Wir sind voller Sünde. Und Jesus ist den Weg gegangen, um die Schuld, um die Sünde wegzunehmen. Ich habe heute Morgen noch diesen Satz gelesen. Der Schuldbrief ist zerrissen. Er hat ihn zerrissen, aber da müssen wir hingehen, damit er zerrissen werden kann. Er ist dafür ins Kreuz gegangen, er hat alles dafür getan, damit wir dieses Leben haben können. Und die Frage ist natürlich, klar, die Frage ist, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und es geht um Jesus, es geht einfach um das Vertrauen auf Jesus, es geht um Jesus. Bei der Beerdigung von Hans-Peter Reuer, den kennen viele von uns, einer der bekanntesten Redner im deutschsprachigen Raum, der mitten aus dem Leben rausgerissen wurde. Und da hat er sicherlich auch nicht mit gerechnet, oder? Aber er war bereit. Er war bereit. Er hat nämlich, bevor er voll im Leben drin war, Folgendes gesagt, ich zitiere jetzt mal aus einem Artikel. Bei der Beerdigung, das sagte nämlich der Gründer von Schloss Klaus, der Peter Wiegand, in Schladming Folgendes. Hans-Peter Reuer hätte ihn gebeten, wenn er je auf seiner Beerdigung sein sollte, auch ein Wort zu sagen. Er, der Hans-Peter Reuer, rechnet also damit, es könnte durchaus sein, wenn meine Zeit hier vorbei ist, dann bin ich bei ihm. Und er konnte mit einer Leichtigkeit darüber reden, warum? Weil er wusste, ich habe diese Frage nach dem ewigen Leben gelöst. Und dass es dazu kommen würde, da hat natürlich dieser ältere Mann nicht mitgerechnet, aber er sagt dann, dies tue er hiermit. Und das Wort heißt Jesus, was er weitergeben möchte. Und es ist der Name einer Person, die lebt. Nun hätte auch Hans-Peter erreicht, was er mit großer Gewissheit erwartete. Hans-Peter ist nicht tot, sondern wacher denn je im Schauen dessen, was er geglaubt hat, so Wiegand. Das ist der Punkt. Diese Frage, die müssen wir gelöst haben. Diese beiden Fragen müssen wir gelöst haben. Die Frage nach dem Leben hier, das ist eine Frage der Priorität. Und die Frage nach dem ewigen Leben, das ist eine Frage des Vertrauens, des Glaubens, das anzuerkennen. Ich selbst, und glaubt mir das, ich sage euch das als Pastor. Die Pastoren gelten ja immer als besonders fromm, weil sie immer predigen und so weiter. Aber ob ich Pastor bin oder ob ich der größte Sünder der Welt bin, ich brauche die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Sonst komme ich da nicht hin. Und die Gnade habe ich, weil ich mein Leben Jesus anvertraut habe, nicht weil ich jede Woche hier predige. Das ist der springende Punkt. Und diese beiden Fragen, die muss man gelöst haben in seinem Leben. Ich komme zur Zusammenfassung. Wir haben uns diese zwei Fragen angeschaut. Und dann heißt es hier am Schluss, einige der Schriftgelehrten sagten darauf hin, Meister, das war eine gute Antwort. Cool, ne? Ich finde ja schon ein bisschen lustig auch, diese Leute, ja. Aber es wäre jetzt schön gewesen, sie hätten noch was mit dieser Antwort gemacht. Aber niemand wagte mehr, ihm eine Frage zu stellen. Man hat gerade den Eindruck, oh, Jesus hat mal hier, er hat den Kampf gewonnen. Ja? Die Argumentationen für sich entschieden, darum ging es gar nicht. Und Jesus wollte sie auch nicht mundtot machen. Aber dass sie hier sagen, aber niemand wagte, ihm eine Frage zu stellen, zeigt einfach, okay, wir müssen aufpassen, sonst bricht unser Gebäude hier noch zusammen. Wäre schön gewesen, wenn es so gewesen wäre. Zusammenfassend, du hast vielleicht viele Fragen. Und als Skeptiker, wie gesagt, drehen sich deine Fragen immer um diese Existenz des Ganzen. Und ich möchte dir das mitgeben, nochmal als Zusammenfassung. Setze die Prioritäten richtig. Du setzt dein Leben an für irgendwelche Dinge. Wir haben letztes Mal gesagt, wir bauen unser Haus. Aber ich möchte dich schier herausfordern, mach dein Ohr offen. Und jetzt gerade redet Gott, redet der Heilige Geist in dein Leben rein und möchte dir zeigen, überdenke deine Prioritäten. Wo hat Gott einen Platz in deinem Leben? Und das Zweite, sei dir gewiss, dass du ewiges Leben hast. Sei dir gewiss, dass du diese Frage beantwortet hast. Und der Weg dahin ist nur der Glaube an Jesus. Es wäre tragisch, wenn du hier wieder rausgehst und eines Tages, das kann morgen sein, das kann in 50 Jahren sein, stehst du vor Gott und Gott fragt dich, warum soll ich dich zu mir reinlassen in den Himmel? Und du kommst mit deinem, ich war ab zum Gottesdienst, ich habe das gemacht, und du fängst an aufzuzählen und plötzlich wird dir gleichzeitig bewusst, da ist ja noch so viel Schuld und so viel Sünde, ich kann gar nichts bringen. Und wie schön wäre es, wenn du einfach antworten könntest, nicht wegen mir, da ist genug Sünde aufzuzählen, sondern weil du Gott einen Weg geschaffen hast, weil du deinen Sohn gesandt hast und der möchte mich, wir haben es eben im Worship gehört, er möchte mich Freund nennen, da sehnt er sich so danach und es liegt an dir, ob er dein Freund sein kann, indem du im Glauben Jesus annimmst. Wir werden auch gleich noch zusammen beten. Und ein letztes noch für uns Nachfolger Jesu. Für uns Nachfolger Jesu drehen sich alle Fragen um die Fürsorge Gottes. Ihr kennt solche Fragen. Sollte Gott es wirklich gut mit mir meinen? Warum ist es so, wie es ist? Warum ändert Gott nichts an einer Situation? Warum kriege ich den Job nicht? Warum finde ich keinen Partner? Warum dauert diese Leidenszeit so lange? Jesus möchte gerne die Fragen beantworten. Aber zuerst möchte er dir eine Frage stellen. Und das ist die letzte Frage. Die stellt Jesus jetzt. Die letzte Frage. Nun fragte Jesus sie. wie kommt es eigentlich, dass man sagt, der Messias sei der Sohn Gottes? Das sagte man damals so, ja, der Messias kommt, er ist der Sohn Gottes, der Sohn Davids, Entschuldigung, er ist der Sohn Davids, er ist sozusagen der Nachkomme von David, was ja auch irgendwo biologisch stimmte, ja. David selbst sagt doch im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich an meine Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Der Messias wird also von David Herr genannt. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Verstehst du? Jesus will hiermit sagen, ich bin mehr als ihr denkt. Er sagt zu den Theologen, ich bin nicht einfach nur ein frommer Lehrer, der hier irgendwo genetisch nachweisen kann, dass er in der Linie von David war. Das kann er. Es gibt eine doppelte Stammbaum in der Bibel, um das halt eben zu zeigen. Aber er fragt dich jetzt, wie kommt es eigentlich, dass man sagt, ja, heißt es ja, wie kommt es eigentlich, dass man sagt, ich sei nur ein Wünscheerfüller? Wie kommt es eigentlich, dass du den Eindruck hast, okay, ich bin ja jetzt Nachfolger Jesu und Jesus ist jetzt dafür da, meine Fragen zu beantworten? Ihr kennt das, die Geschichte mit Hiob. Hiob kommt mit seinen Fragen und dann kommt Gott mit seinen Fragen. Einfach auch, um klarzumachen, es geht hier nicht um irgendwelche Fragen. Und Hiob sagt nachher nur noch, boah, es geht eigentlich nur um Gott. Es geht nur darum, dass ich meine Prioritäten im Leben richtig gesetzt habe. Jesus ist nicht einfach nur eine religiöse Galionsfigur, ist auch keine Wünscheerfüllung, kein Fragebeantworter. Sondern die Frage, die sich dir stellt und mir stellt, ist das, was wir eben von Luther gehört haben. Was ist Gott in meinem Leben? Ist Gott Gott? Befolge ich das erste Gebot? Oder habe ich andere Dinge, die mir wichtiger sind? Und wenn ich diese Frage für mich beantwortet habe, dann kommen die anderen Fragen. Ich kann nicht erwarten, dass Gott all die Fragen beantwortet, all die ungelösten Gleichungen, wenn mein Leben mit Gott nicht in Ordnung ist. Ich habe das neulich wieder gehabt in einem Gespräch, in einem Ehegespräch, wo es um eine richtige Krise geht. Und dann hatte ich so den Eindruck von Gott zu sagen, wie sieht's aus mit eurer persönlichen Beziehung mit Jesus? Und wenn dann die Antwort kommt, da läuft im Moment gar nichts. Dann kann ich noch so viel Therapie machen. Das bringt nichts. Das Wichtigste ist, wie sieht es mit meiner Beziehung zu Jesus aus? Die muss ich immer wieder hinbringen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 21, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo ist dein Schatz? Wem gehört dein Herz? Das ist das Entscheidende. Und lass uns das mitnehmen. Diese beiden Fragen, die wir uns hier angeschaut haben, diese zwei Fragen. Ja, ich zeige es euch nochmal. Die Frage nach der Priorität im Leben und die Frage nach dem ewigen Leben. Und wenn diese zwei Fragen beantwortet sind, wenn du die Prioritäten richtig setzt und wenn du weißt, dass die Frage beantwortet ist im Blick aufs ewige Leben, ich garantiere dir, dein Leben nimmt eine ganz andere Wendung an. Und es werden sich viele Dinge erledigen. Es werden viele Dinge sich ergeben. Viele Fragen werden sich auflösen. Und ich möchte schließen mit einem Zitat nochmal aus diesem Artikel über die Beerdigung von Hans-Peter Reuer. Dieser Artikel beginnt folgendermaßen. Da heißt es, um 10.50 Uhr setzte sich der lange Zug mit dem Sarg in Bewegung, von der Aufbahrungshalle über den Friedhof hinüber zur evangelischen Kirche und vorbei an einem Spruch von Mutter Basilea Schlink. Da stand folgendes, mein Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Es hätte auch eine Aussage von Hans-Peter Reuer sein können. Mein Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und das ist mein Wunsch für die Skeptiker unter uns, für die, die nicht glauben. Ich verstehe manches nicht, aber ich möchte vertrauen. Ich möchte diesen Weg einschlagen. Und für uns alle, die wir vielleicht andere Fragen haben. Ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Lass uns aufstehen und nochmal zusammen beten. Herr, ich danke dir für diese beiden Fragen, die wir hier haben. Und mein Wunsch ist für uns alle, dass wir diese Fragen beantworten haben. Du weißt, welche Fragen wir haben. Und vielleicht sind so viele Fragen da, dass wir diese zwei Fragen überhaupt nicht richtig vor Augen haben. Herr, ich bitte dich für uns Christen. Ich möchte dich für uns Christen bitten, für diejenigen, die dir nachfolgen. Die wir vielleicht viele Anfragen haben, die wir vielleicht im Moment Glaubenskrisen durchleben, im Moment viele Dinge, die uns beschäftigen, die uns Sorgen machen.
dass wir diese zentrale Frage heute wieder ganz deutlich vor uns haben und dass wir diese Frage wieder klären, wie Luther das im Katechismus schreibt. Und dass uns das erstmal zweitrangig ist, hier geht es um Geld und vielleicht ist Sorge, ist Geld unsere Sorge. Vielleicht sind es Geldnöte, vielleicht sind es Beziehungsnöte, vielleicht sind es Anerkennungsdinge, vielleicht sind es ungelöste Dinge, Mangel, den wir haben auf irgendwelchen Bereichen. Dass wir es genau machen, wie du es gesagt hast, dass wir erstmal die Dinge abgeben. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, gebt Gott, was ihm gehört und dir neu unser Leben weihen. Und das möchten wir tun. Wir weihen dir unser Leben. Wir weihen dir unser Leben. Wir kommen mit dir. Wo unser Schatz ist, da wird auch unser Herz sein. Du sollst unser Schatz sein. Und ich möchte dich bitten für diejenigen unter uns, die bisher sich vielleicht für die entscheidende Frage noch nicht zugerüstet haben oder sich noch nicht damit beschäftigt haben. Die Frage nach dem ewigen Leben. Du bist gekommen, um uns, du sagst, du bist gekommen, um uns Leben in der Fülle zu geben. Du bist gekommen, um uns ewiges Leben zu geben. Und mein Wunsch ist, dass heute diese Zusagen hier verteilt werden können an Menschen, die du in der Hand hast. Sozusagen den Gutschein zum ewigen Leben. Und der ist nur ein Gebet weit weg. Und dass die, die hier sind, das noch nicht erlebt haben, vielleicht das erste Mal in ihrem Leben ihre Priorität richtig setzen und sie ausrichten auf dich. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und für alle, die irgendwo spüren, doch, da ist ein Reden Gottes, ich merke das, dass da ist mehr, dass du heute die Frage nach der Priorität im Leben klärst, indem du bereit bist, dein Leben Jesus anzuvertrauen und sich somit die zweite Frage löst und du ewiges Leben hast. Bete einfach dieses Gebet nach, was ich vorbete. Herr Jesus Christus, ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Ich erkenne, dass ich mein Leben bisher ohne dich gelebt habe. Und ich bitte dich, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden und schenk mir das ewige Leben. Ich möchte dir vertrauen. Von nun an möchte ich für dich leben. Und danke Gott, dass du mich jetzt Kind nennst und dass du jetzt mein Vater bist. Ich möchte dich jetzt bitten, gib mir deinen Heiligen Geist. Erfülle mich mit deinem Geist, dass ich verstehen kann, wie ich dieses Leben leben kann, damit ich die Prioritäten richtig setzen kann. In Jesu Namen. Amen.